Schönen guten Abend, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Vielleicht sollte ich besser sagen, liebe europäische Weltbürger. Ich darf mich zunächst für die Einladung ganz herzlich bedanken. Und es ist sehr erfreulich, dass zu so einem sehr schwierigen und undankbaren Thema, aber gleichzeitig zu einem sehr aktuellen und sehr wichtigen Thema, doch so viele Interessierte hier sind. Das hat man nicht immer beim Thema Europa. Das finde ich also wunderbar. Denn ich denke, wir leben ja in so einer Art Zuschauerdemokratie, wo sich viel zu wenige Menschen mit dem beschäftigen, was im Moment in Europa passiert. Insbesondere vor dem Europawahljahr 2009, wo wir ja aufgerufen sind, ein Pseudoparlament zu wählen. Ich denke, ab sofort dürfen wir nicht mehr jetzt ohnmächtig auf das schauen, was in Brüssel passiert, was die Staatsmänner und unsere Staatsfrau sich in Brüssel einfallen lassen, sondern ab sofort müssen wir eigentlich selber die Initiative ergreifen und gemeinsam dafür eintreten, wie wir uns das neue Europa vorstellen und wie wir das alte Europa ablösen wollen. Ich wünschte mir eigentlich die Wachheit und die Informiertheit, wie bei unseren Nachbarn in Irland, in Frankreich oder in den Niederlanden, die uns ja mit ihrer zivilgesellschaftlichen Ablehnung des EU-Verfassungsvertrages alias Lissabonner Reformvertrages, dahinter verbirgt sich dasselbe in anderer Verpackung, die dringend benötigte Zeit für Besinnung, für Aktion erkämpft haben. Und diese Zeit sollten wir sinnvoll nutzen, schon alleine deshalb, weil das europäische Sozialmodell und das europäische Demokratiemodell ernsthaft gefährdet sind. Man sollte wissen, vielen ist es ja bekannt, die EU bestimmt also schon längst die Arbeits- und Lebensbedingungen für die fast 500 Millionen Menschen im EU-Europa, indem sie 80-90% aller Rechtsnormen für die Nationalstaaten ja zwischenzeitlich zentralistisch unverbindlich vorgibt, und zwar nicht durch die demokratisch gewählten Parlamente oder durch das demokratisch gewählte Europaparlament, sondern fast ausschließlich durch die EU-Kommission und die allmächtige Regierungszentrale in Brüssel oder durch Entscheidungen der Staats- und Regierungschefs oder des Ministerrates, also durch die Exekutive statt durch die Legislative. Dahinter steckt natürlich der große Apparat mit den mittlerweile 40.000 oder 42.000 Bürokraten. Und diese Entscheidungskompetenz der Exekutive für die Gesetzgebung, die wollte man unter anderem in dem EU-Reformvertrag festschreiben. Jetzt muss man wissen, dass die Exekutivzentrale in Brüssel massiv beeinflusst ist von der Herrscher der über 30.000 Lobbyisten, die sich am Standort Brüssel rings um das Regierungszentrum niedergelassen haben, darunter auch 200 multinationale Konzerne mit ihren Verbindungsbüros. Und die haben allesamt freien Zugang zur EU-Kommission und beeinflussen dort natürlich die wichtigsten Richtlinien und Verordnungen nach ihren Interessen unter neoliberalen Vorzeichen. Als neulich die Nachrichten vermeldeten, dass in den deutschen Ministerien Lobbyisten der Wirtschaft an den Gesetzen mitgeschrieben haben, war zu Recht ein großer Aufschrei da. So ganz ist dieser Zustand immer noch nicht beendet. Man muss wissen, in Brüssel war das immer und ist das immer Gang und Gäbe und da nimmt niemand Notiz davon. Und wenn wir wissen, dass der europäische Binnenmarkt, um den geht es ja, um den dreht sich ja alles, zu zwei Dritteln ein Dienstleistungsmarkt ist in Europa, dann verwundert es auch nicht, dass die Dienstleistungskonzerne erfolgreich es geschafft haben, die umstrittene EU-Dienstleistungsrichtlinie gegen alle Widerstände mit einigen Abmilderungen durchzusetzen. Da war Gott sei Dank die Zivilgesellschaft sehr wach. Sie hat wenigstens in 213 Fällen Änderungen und Abmilderungen erreichen können. Aber das, was drinsteht, ist immer noch verhängnisvoll genug. Diese Richtlinie ist inzwischen in Kraft. Manche Bereiche für die Kommunen tritt Ende 2009 in Kraft. Da kommen wir gleich noch näher darauf zu sprechen, weil eben mit dieser Dienstleistungsrichtlinie Sozialdumping, weiteres Sozialdumping droht und vor allen Dingen die angestrebte Privatisierung der meisten öffentlichen und auch kommunalen Dienstleistungen in Europa. In meiner Kommunalverwaltung Kreis Recklinghausen bin ich gerade in eine Arbeitsgruppe berufen worden, da die Städte und Kreise nämlich gezwungen werden, bis Ende 2009 die EU-Richtlinie auch vor Ort umzusetzen, indem die Kommunen selber den privaten und den externen Dienstleistungsanbietern Tür und Tor öffnen müssen. Die müssen ihre Dienstleistung auf dem goldenen Tablett servieren, den roten Teppich ausrollen, damit die ungehinderte Übernahme der bisher örtlichen und der öffentlichen Dienstleistungen möglich wird nach dem Motto privat vor Staat oder billig vor Qualität. Wenn man weiß, dass da schon einige Dienstleistungskonzerne Gewehr bei Fuß stehen, wie die Bertelsmann Stiftung oder der Bertelsmann Konzern beziehungsweise die Tochter von Bertelsmann Avato, die zunächst versuchsweise in Yorkshire in England eine komplette Kommunalverwaltung übernommen hat mit allen auf den hoheitlichen Dienstleistungen, dasselbe jetzt in Würzburg in Süddeutschland passiert ist und Bertelsmann sich jetzt peu à peu von seinem Buch- und CD-Geschäft verabschieden will, um sich ganz auf diese Übernahme, feindliche Übernahme, sage ich mal, der kommunalen und öffentlichen Dienstleistungen vor Ort zu konzentrieren, weil das ein Riesenmarkt ist, der sich da erschließt bei 4.000 Kommunen in Deutschland und zigtausend Kommunen in Europa. Und zu diesem Ganzen gehören auch die Schulen und die Bildungseinrichtungen. Wer sich mit diesem internationalen GATS-Abkommen der WTO beschäftigt hat, das ist also dieses Abkommen, was den Handel mit zwischenmenschlichen Dienstleistungen kreiert hat, der weiß, dass künftig mit den Bildungseinrichtungen auch Gewinne erzielt werden sollen, durch kommerzielle Anbieter, durch kommerzielle Aktiengesellschaften sogar. In Deutschland gibt es die angloamerikanisch geprägte Forms AG. Das ist also eine Aktiengesellschaft, die die ersten 5 Schulgründungen in Deutschland vorgenommen hat, die nächsten 2 Schulgründungen plant. Und die Forms AG strebt auch an, die staatliche Lehrerausbildung zu übernehmen und will den Staatsschulen das Fürchten lehren, um das Schulsystem auch inhaltlich zu prägen und zu gestalten nach den wirtschaftlichen Interessen und Ausrichtungen. Und das ist erst der Anfang und der Einstieg, weil man auch ausgerechnet hat, dass der Bildungsmarkt neben dem großen Gesundheitsmarkt, der ja schon weitgehend in privater Hand ist, ich weiß nicht, wie viele Milliarden erschließen wird auf den Finanzmärkten. Deshalb war diese EU-Dienstleistungsrichtlinie das wichtigste Vorhaben eigentlich der EU-Kommission neben der EU-Verfassung oder neben dem Reformvertrag. Und man muss auch wissen, dass diejenigen, die dafür Verantwortung trugen, wie etwa zuletzt der verantwortliche Herr Bolkenstein oder dessen Vorgänger und dessen Mitarbeiter, selber für private Dienstleistungskonzerne als Lobbyisten tätig waren, ehe sie in Brüssel dann diesen Job gemacht haben. Und nun ist es so, dass vorsorglich die EU-Beamten im Unterschied zu ihren Kollegen in den Mitgliedstaaten grundsätzlich vor Strafverfolgung geschützt sind, auch nach ihrer Amtszeit, nachwirkend noch, sodass Korruption in Brüssel in der EU-Stadt strafrechtlich nicht verfolgt werden kann, obwohl 1999 zum Beispiel nach einer Affäre der EU-Kommissarin Edith Cresson wegen Vetternwirtschaft bei einer Postenvergabe ja die gesamte EU-Spitze seinerzeit zurücktreten musste. Man kann also mit Fug und Recht sagen, dass die Lobbyisten die heimliche Regierung in Europa sind, wie ja auch immer wieder die zivilgesellschaftliche Organisation Lobby Control aufdeckt. Erst vor wenigen Wochen hat sie wieder aufgedeckt, dass mindestens 12 Europaabgeordnete an prädestinierter Stelle für Lobbyorganisationen tätig sind. Das geht also rein bis in die Legislative, dass man dort Lobbypolitik als Politiker hauptamtlich betreibt. Und der ja nicht zuletzt auch daraus resultierende massive Sozialabbau in ganz Europa, und von Europa geht ja letztendlich auch diese Spaltung in Arm und Reich immer weiter aus, gefährdet natürlich den sozialen Frieden in Europa, sodass die soziale Frage zu Beginn des 21. Jahrhunderts in Europa sich ganz neu stellt. Vor 2 Stunden hatten wir eine große Beschäftigtenversammlung der Hartz-IV-Behörde, der ARGE. Recklinghausen ist nach Köln die zweitgrößte Hartz-IV-Behörde in Deutschland, wegen der hohen Arbeitslosenquote, der hohen Einwohnerzahl. Und da ist in dieser Versammlung, wo es heiß herging, das ganze Elend der Agenda 2010, das ganze Elend von Hartz-IV mal hochgekocht. Man weiß ja eben auch, dass all dieses natürlich dem mächtigen Binnenmarkt geschuldet ist, sodass die EU ja alles dieses unter dem Gesichtspunkt Standortwettbewerb sieht. Deshalb stellt sich ja eigentlich anlässlich der EU-Erweiterung, die ja jetzt massiv betrieben worden ist, zunächst einmal die Frage nach Ziel und Sinn, nach Weg und Zukunft Europas. Bisher ist nicht erkennbar, dass irgendwo in der Politik diese Frage, außer mit Binnenmarkt und blinden Standortwettbewerb, irgendwo mal beantwortet worden wäre. Was ist eigentlich Ziel dieses ganzen Unternehmens Europa? Was fehlt, ist ein gemeinsames Leitbild für Europa und auch ein humanistisches Menschenbild von Europa, bei dem also nicht dieser Sozialdarwinismus, der stärkere Sieg über den Schwächeren, zum Durchbruch kommt. Wenn die in Brüssel von Europa reden, dann meinen sie ihre EU, diese verfälschte und missbrauchte EU, und setzen die mit Europa gleich. Man könnte sagen, dass dieses Europa der Staatsmänner und Konzerne ganz weit entfernt ist von einem Europa der Bürger, das man uns ja immer gerne verkaufen ist. Ich kann persönlich kein Europa der Bürger irgendwo erkennen. Noch nie war irgendwo ein Staatsgebilde so weit von den Bürgern entfernt wie eben die EU. Man könnte fragen, ist es also dann die Mission Europas, ist es die Mission dieser unkontrollierten EU, die Weltmärkte und die Rohstoffe für den Wohlstand einer Minderheit in diesem globalen Konkurrenzkampf siegreich zu erobern und das Ganze zu Lasten der Verlierer sowohl innerhalb Europas wie auch außerhalb Europas. Und das Ganze notfalls auch mit militärischen Mitteln unter Inkaufnahme oder sogar unter Verursachung von Verarmung und millionenfachem Hungertod dann eben auch in anderen Teilen der Welt. Man braucht ja nur auf die aktuelle Flüchtlings- und Afrikapolitik Europas zu schauen und mit den massiven Menschenrechtsverletzungen, die da stattfinden, als wenn das darwinistische, das chauvinistische Europa nicht noch aus der Kolonialzeit genügend Blut an den Fingern kleben hätte. Wir sollten uns also fragen als Zivilgesellschaft, wollen wir ein kommerzielles, wollen wir ein barbarisches oder wollen wir ein kulturelles und ein zivilisiertes Europa? Erstreben wir vorrangig eben ein Europa der Märkte oder erstreben wir vorrangig ein Europa der Menschen? Und bleibt das identitätsstiftende europäische Sozialmodell, bleibt das Demokratiemodell auf der Strecke, mitsamt dann auch den verschütteten Idealen der französischen Revolution von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit? Ich denke, diese einzige Vision eines friedlichen Europa durch die europäische Vereinigung unter der Flagge der EU ist längst zu einem bloßen marktwirtschaftlichen Instrument verkommen, mit einem intransparenten Staatengebilde, mit massivem Sozialabbau und dessen Politiker sich mehr oder weniger wie ein zentraler Interessenverband der Wirtschaft gebärden, statt eben den Willen des Volkes, den Mehrheitswillen des Volkes zu vollziehen. Und die EU selber, die gebärdet sich gegenüber den Bürgern in Europa wie ein vormundschaftlicher Obrigkeitsstaat. Deshalb gibt es in der EU auch keine demokratische Gewaltenteilung als das Kernelement von Demokratie, sondern es gibt entmachtete Nationalparlamente, Landesparlamente und Kommunalparlamente und es gibt eben dieses Pseudoparlament in Straßburg, Pseudoparlament deshalb, weil dieses Parlament nicht einmal eigene Gesetzesinitiativen ergreifen darf, was ja die Kernkompetenz eines Parlamentes ist. Die Kontrollfunktion ist beschnitten. Das ganze Parlament ist weitgehend auf Mitentscheidungsrechte und Anhörungsrechte beschränkt, trotz einiger weniger erweiterter Beteiligungsrechte in jüngster Zeit in Haushalts- und Agrarfragen. Aber auch in Haushaltsfragen kann das Parlament niemals alleine entscheiden, sondern ist dann allenfalls gleichrangig mit der Kommission. Das heißt, wenn die keinen Konsens haben, hat das letzte Wort die Kommission. Oder wenn das Parlament sich nicht einig ist, hat der Parlamentspräsident eine ganz starke Funktion in Haushaltsfragen. Also völlig unmöglich wäre in einem anderen Parlament überhaupt nicht denkbar. Und ich weiß als langjähriger Personalratsvertreter in einem Mitbestimmungsorgan, wie der Unterschied zu sehen ist zwischen echten Mitbestimmungs- und Initiativrechten und bloßen Anhörungs- oder Mitwirkungsrechten, wie man sie dem Europaparlament zugeteilt hat. Man muss unterm Strich sagen, das EU-Parlament ist eigentlich zur Ohnmacht verurteilt. Ich habe über dieses Thema mit unserer heimischen Europaabgeordneten Jutta Haug des Öfteren mich auseinandergesetzt, die die Haushaltsberichterstatterin des EU-Parlamentes ist. Die hatte sich weder mit dieser EU-Dienstleistungsrichtlinie jemals beschäftigt, noch mit dem zentralen Thema der EU-Verfassung, sondern hat an eine Fachkollegin in ihrer Fraktion verwiesen. Daran sieht man, wie wenig sich die Europaabgeordneten, die immerhin in einem Monat so viel verdienen wie ein Arbeitnehmer in einem ganzen Jahr, mit diesen Grundsatzfragen identifizieren. Niemand muss auf jedem Gebiet Fachpolitiker sein, aber wenn es um die EU-Verfassung geht, sollte man schon erwarten, dass die Abgeordneten sich damit auseinandersetzen. Mein Fazit, dass wir also in dieser undemokratischen EU auf feudalherrschaftliche Machtstrukturen zurückfallen, bei gleichzeitiger Aufhebung des sogenannten Subsidiaritätsprinzips. Das heißt, eigentlich müssten ja die demokratischen Entscheidungsprozesse, so wie wir es in der Schule, im Staatsbürgerkundeunterricht gelernt haben, von unten nach oben verlaufen. Das heißt also, zunächst einmal ist die Ebene, die unterste Ebene der kommunalen Selbstverwaltung an der Reihe, die ja laut Grundgesetz alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft selber regeln kann, weil sie eben nah am Bürger ist. Oder wenn sie unten etwas nicht regeln und lösen kann, dann regelt das eben die nächsthöhere Ebene, Landesparlament oder Bundesparlament. Und eigentlich wäre nur bei länderübergreifenden Fragen dann die EU als oberstes Entscheidungsorgan am Zuge. Lange Zeit war ja sogar auch von einem Europa der Regionen die Rede, da spricht inzwischen auch keiner mehr von. Das heißt, dieses gestufte Demokratieprinzip wird hier vom Kopf auf die Füße gestellt. Die EU ist also von einer wirklichen Demokratie weit umgekehrt. Der Prozess verläuft, wie gesagt, genau umgekehrt. Und man muss im Vergleich sagen, dass solche undemokratischen und solche zentralistischen Entscheidungsstrukturen ansonsten eigentlich nur noch in autoritären oder diktatorischen Staaten vorzufinden sind. Und diese Struktur widerspricht übrigens auch sämtlichen Verfassungen der EU-Mitgliedstaaten. Deshalb müssten wir eigentlich als Bürger schon längst von unserem verfassungsmäßig verankerten Widerstandsrecht nach Artikel 20.4 Grundgesetz Gebrauch machen für den Fall, dass eben unser Grundgesetz gefährdet ist. Ich möchte fast ketzerisch sagen, dass demgegenüber Russland unter Putin und Medvedev geradezu eine lupenreine Demokratie hat. Nun hat die Bertelsmann Stiftung ausgerechnet diese vor einiger Zeit eine Studie erstellt über die Demokratieentwicklung in über 100 Staaten auf der Erde und hat festgestellt, dass die Zahl derjenigen Staaten zunimmt, in denen weder diese demokratische Gewaltenteilung vorliegt, noch die Bürgerbeteiligung funktioniert. Also die Demokratie überall im Rückzug ist. Und nun halten sich ja gerade die europäischen Länder etwas auf ihre Demokratie zugute gegenüber Drittländern. In Wirklichkeit würde die EU nach den genannten Kriterien durchfallen und einen ziemlich hinteren Platz einnehmen. Davon bin ich überzeugt. Man hat nur die EU eben nicht mit untersucht. Die EU handelt nämlich getreu dem Motto, alle Gefahr geht vom Volke aus. Die EU vertauscht so die Rolle von Regierung und Parlament. Denn was die Staatschefs in Brüssel eigenmächtig aushandeln, das haben dann daheim die Nationalparlamente gefälligst zu akzeptieren, nachzuvollziehen und nur noch in nationale Gesetze inhaltsgleich umzusetzen. So sind die Gesetzesverfahren mittlerweile, der Bundestag beschäftigt sich zum Großteil mit dem Vollzug von EU-Vorgaben. Nun hat man nur, weil es da durchaus Kritik von Parlamentariern gab, erstaunlich genug, dass die sich so mal gegen die EU da wehren, hat man eine Regelung eingeführt in diesem Verfassungsentwurf oder Reformvertrag, der jetzt nur nicht in Kraft getreten ist, wonach die Nationalparlamente ein Widerspruchsrecht haben innerhalb von 8 Wochen. Wer den Parlamentsbetrieb kennt, wie schwerfällig der ist, der weiß, dass es unheimlich schwer ist, in 8 Wochen da zu einer Meinungsbildung zu kommen und zu einer Beschlussfassung zu kommen. Man hat aber dieses Widerspruchsrecht dann nicht so gestaltet, dass es reicht, wenn ein Parlament widerspricht, sondern die EU befasst sich erst dann mit so einem Widerspruch, wenn man 13 andere Nationalparlamente in Europa gefunden hat, die ähnlich denken. Das heißt also, mindestens die Hälfte der Mitgliedstaaten muss sich gegen irgendein EU-Diktat auflehnen, damit die EU-Kommission sich überhaupt damit beschäftigt. Und wenn das der Fall ist, dann liegt es wiederum der EU-Kommission, ob und wie sie sich damit beschäftigt und ob sie diesem Widerspruch folgt. Das ist dann nicht automatisch oder weil es eine Mehrheit gibt, sondern sie entscheidet, ob sie das für relevant hält. Das ist der Demokratiegewinn, den man uns mit dieser Verfassung verkaufen wollte. Ähnlich ist es ja bei dem vielgelobten Bürgerbegehren, das da vorgesehen war. Mit 2 Millionen Unterschriften können die Bürger veranlassen, dass die EU-Kommission sich mit einem Anliegen der Bürger beschäftigt. Aber auch da ist es wieder so geregelt, es gibt kein Muss. Also sie muss sich nicht mal damit beschäftigen. Sie kann sich damit beschäftigen, wenn der Druck der Öffentlichkeit stark genug ist. Und ob und wie sie entscheidet, ist wiederum ganz einzig und allein dieser EU-Kommission überlassen. Also auch an der Stelle wieder Pseudodemokratie und Etikettenschwindel. Hinzu kommt, dass nach dem gescheiterten EU-Verfassungs- oder Reformvertrag, wenn er denn in Kraft getreten wäre, ohnehin die komplette Zuständigkeit für die Außenpolitik, für die Entwicklungspolitik, für die Handelspolitik und vor allen Dingen für die Sicherheits- und Militärpolitik auf die EU übergehen soll. Also die komplette Verantwortung und Zuständigkeit geht auf die EU, übergeht von den Nationalparlamenten weg. Und dafür hat man ja eigens die Position eines mächtigen EU-Außenkommissars, erst sollte man den Außenminister nennen, haben wir den Außenkommissar genannt, hat man diese Kommission geschaffen mit vielen Vollmachten und mit einem starken bürokratischen Unterbau. Man muss sich das mal verdeutlichen, was das heißt. Künftig Wirtschaft und Verteidigung in einer Hand, das gibt es wohl in keiner anderen Regierung der Welt, denn es verführt sicherlich alsbald zu Wirtschaftskriegen zugunsten oder zumindest zu weiteren Verquickung von wirtschaftlichen und militärischen Interessen. Es wird noch deutlicher in dem EU-Reformvertrag, dass insbesondere über Militäreinsätze ausschließlich die EU-Zentrale mit den Regierungschefs alleine entscheidet, ohne jede Parlamentsbeteiligung, also weder das EU-Parlament noch die Nationalparlamente haben dort ein Mitspracherecht, lediglich ein Informationsrecht. Und nicht einmal der EU-Gerichtshof hat die Möglichkeit, diese Einsätze rechtlich zu überprüfen. Das hat man ausdrücklich in dem Reformvertrag ausgeschlossen. Und ich denke, über diesen gewaltigen demokratischen Rückschritt, der geradezu ein Systemwechsel ist und der mit diesem EU-Reformvertrag im sozialen wie im wirtschaftlichen Bereich, vor allen Dingen aber eben im militärischen Bereich mit der zunehmenden Militarisierung Europas nun eintritt. Mit diesem Thema könnte man ganz sicherlich viele Vortragsabende bestreiten. Von der bloßen Landesverteidigung bei Angriffen von außen, wie es ja eigentlich im deutschen Grundgesetz steht, hat man sich ja längst verabschiedet. Diese interventionistischen Einsätze hat ja das Verfassungsgericht auch schon mal zugestanden bei Bündnisverpflichtungen. Und nun kommt wiederum etwas Neues hinzu. Auch die Sicherung von Handelswegen und Rohstoffen gehört längst zur Militärdoktrin der EU, nachzulesen im Bundeswehrweißbuch, wo das verankert ist, in der gemeinsamen Sicherheits- und Außenpolitik, in der Konzeption der EU wie auch in der NATO-Strategie. Man kann also sagen, dass ein Paradigmenwechsel in Europa stattgefunden hat und gerade auch im Militärischen stattgefunden hat, eben von der Verteidigungspolitik hin zu einer offensiven Interventionspolitik und hin zur angestrebten Zulässigkeit von Rohstoff- und Wirtschaftskriegen in aller Welt und das künftig auch ohne humanitäre Legitimation und auch ohne UNO-Mandat. Und es ist ja bezeichnend, wenn hohe Militärs, wie zum Beispiel der Truppenchef in Afghanistan, der General Solberg, politisch unwidersprochen übrigens forderte, die Deutschen müssten das Töten lernen und sich auf Tote einstellen, die Soldaten müssen darauf vorbereitet sein, Krieg zu führen und das eigene Leben zu verlieren. Das ist ja dann prompt auch in Afghanistan so eingetreten. Das ist die militärische Neuorientierung der EU mit diesem Kürzel GASP, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, mit ihrer inzwischen eigenen 60.000 Mann starken schnellen Einsatztruppe, die gerade aufgebaut wird und die auf 90.000 Personen dann noch aufgestockt werden soll. Bei der gesamten politischen Orientierung der EU hingegen herrscht völlige Unklarheit und Widersprüchlichkeit, denn die EU weiß eigentlich noch gar nicht, was sie eigentlich sein will. Will sie sein ein richtiger föderalistischer Bundesstaat mit 27 zugehörigen Ländern? Oder will sie sein ein loser Staatenverbund? Oder will sie sein eine bloße Freihandelszone als Binnenmarkt? Oder neuerdings auch eben ein Militärbündnis? Und wie gesagt, zugleich wird die EU einfach mit Europa gleichgesetzt, obwohl ja Europas Grenzen noch ganz anders aussehen, da kann man ja drüber streiten. Wir haben im Moment einen völlig ungeklärten Mix aus all dem Genannten mit einem Wirrwarr an internationalen Verträgen, wo kaum noch Juristen durchblicken, sodass sich die EU eigentlich keine staatlichen Entscheidungskompetenzen als Superstaat anmaßen dürfte, mit einer obersten Gerichtsbarkeit und schon gar keine Funktion als eigene Militärmacht. Andererseits benötigen wir natürlich in einem von Marktradikalen beherrschten, grenzenlosen Europa so etwas wie politische und rechtliche Eingrenzungen der Wirtschaft, um eben nicht in eine Art Wirtschaftsdiktatur abzudriften oder eben dem Terror der Ökonomie zu unterliegen. Welche Folgen das haben kann, haben wir gerade in den letzten Tagen an den Finanzmärkten gesehen, mit dem Niedergang der amerikanischen Investmentbanken. Trotzdem steht bei der EU dieser blinde Standortwettbewerb weiterhin im Vordergrund, um nach der sogenannten Lissabon-Strategie der EU, so hat man die bezeichnet, erklärtermaßen zum größten und zum mächtigsten Binnenmarkt der Welt sich zu entwickeln. Für diese Weltmachtträume eines Supermarktes und Superstaates scheint offensichtlich inzwischen jedes Mittel recht zu sein. Dafür wird sogar die Demokratie verscherbelt und die europäische Idee verraten, so hat es der Parteienkritiker Professor Herbert von Arnim formuliert. Doch diese Machtverschiebungen zugunsten Brüssel hin, die sind gewollt, so formulierte es der Bundestagspräsident Norbert Lammert wörtlich gegenüber Kritikern in dem entmachteten Parlament. Was also ist Europa eigentlich für ein Staatswesen und wie kann und soll eine europäische Verfassung aussehen, die von den Menschen in Europa mitgetragen wird, falls sie denn überhaupt gefragt werden? In einem Europa immerhin, das ja einstmals die individuellen Menschenrechte nach vorne gebracht hat, den Humanismus und die Aufklärung hervorgebracht hat. Schon lange vor der EU-Gründung hat der damals ja noch lebende Mahatma Gandhi schon festgestellt über das alte Europa: Europa ist heute nur dem Namen nach christlich, in Wirklichkeit betet es den Mammon an. Er hat also in prophetischer Weitsicht so diese Entwicklung Europas vorausgesehen. Und dann darf man ja wenigstens noch die Frage stellen, ob denn eine Verfassung die unternehmerischen Freiheiten, wie etwa die Handelsfreiheit, die Niederlassungsfreiheit, freien Dienstleistungs- und Kapitalverkehr, die ungehinderte Wettbewerbsfreiheit, ob diese ökonomischen und unternehmerischen Freiheiten über die sozialen Grundfreiheiten der Menschen gestellt werden dürften und ob sie in diesen Punkten die nationalen Verfassungen außer Kraft setzen darf, auslöschen darf. Es steht ganz vorneweg im gescheiterten EU-Verfassungsvertrag, dass die EU-Verfassung über den Nationalverfassungen steht. Die stehen also nicht irgendwo nebeneinander und regeln unterschiedliche Tatbestände, sondern da gibt es eine Hierarchie. Über allem steht diese EU-Verfassung. Und dieser Europäische Gerichtshof, der ja am laufenden Band arbeitnehmerfeindliche Urteile aus neoliberalem Geist fällt und damit auch seinerseits die nationalen Verfassungen unzulässigerweise aushebelt. Dieser Gerichtshof wird von den Staaten als oberste Rechtsinstanz anerkannt, obwohl er solche Dinge angreift wie das grundgesetzlich verankerte Streikrecht, ebenso wie das Tarifrecht. Da ist ja im Moment in den Medien auch der Streit, um diese Urteile zu verfolgen. Man muss aber wissen, dass dieser Europäische Gerichtshof demokratisch gar nicht legitimiert ist. Er ist also weder auf sozial- oder rechtsstaatliche Grundsätze vereidigt, wie unsere Bundesrichter, noch erfolgt die Auswahl der Richter nach irgendeinem transparenten Verfahren. Wie die da hingekommen sind, weiß im Grunde genommen kein Mensch so genau. Und unsere Verfassungsrichter hier in Deutschland, die beugen sich ebenso wie die Staatsbeamten diesen Urteilen, obwohl sie alle mit ihrem Beamteneid auf die Verteidigung, nicht nur auf die Beachtung oder Einhaltung, sondern auf die Verteidigung der deutschen Verfassung vereidigt sind. Wie gesagt, wir hätten als Volk schon längst von dem Widerspannsrecht nach dem Grundgesetz Gebrauch machen können, da eben durch die EU unsere Verfassung schon gefährdet ist, in großen Teilen de facto schon außer Kraft gesetzt ist, ohne die erforderliche Zweidrittelmehrheit im Bundestag, wie es eigentlich bedürfte. Ich formuliere wieder ganz ketzerisch, das kommt eigentlich einem Putsch von oben gleich. Es ist bedauerlich, dass das Volk fassungslos zuschaut, was da passiert. Darf zum Beispiel auch laut EU-Verfassungsvertrag die freie Verfügung über das Eigentum unsere bisherige Sozialverpflichtung des Eigentums aufheben, nur weil sich bisher viel zu wenige an dieses Verfassungsgebot gehalten haben. Auch das passiert bei der EU. Es gibt nicht mehr diese Sozialverpflichtung des Eigentums. Es gibt im Gegenteil die Garantie der freien Eigentumsverfügung und der ungehinderten Eigentumsverfügung. Oder darf eine EU-Verfassung die Wirtschaftsform festschreiben, in diesem Falle die neoliberale Wirtschaft alternativlos in den verbindlichen Verfassungsrang erheben? Und das, obwohl dadurch ja die Spaltung der Menschen in Arm und Reich dann weiter vorangetrieben wird. Ich denke, ohne sozialen Frieden gibt es keinen Frieden in Europa. Und die EU-Gründung galt ja eigentlich mal als Friedensprojekt. Das war ja die große Hoffnung, die die Menschen in der Nachkriegszeit mit der EU-Gründung verbunden haben, dass sie gesagt haben, wir wollen ein friedliches Europa. Das, was militärisch passiert und was im Inneren passiert mit der Spaltung der Menschen, das gefährdet den Frieden und den sozialen Frieden. Die EU selber hat schon 2001 mal einen Bericht erstellt, einen Armutsbericht über Europa und hat dort bemerkt, jeder fünfte Europäer gilt als arm. Inzwischen trifft das ja schon auf jeden vierten zu, auf jedes dritte Kind in Europa und in Deutschland. Hier hat also die Wirtschaftslobby bis hinein in den Verfassungskonvent für Europa ganze Arbeit geleistet für diese europäische Reichtumsumverteilung. Als vor gut einem halben Jahr die von Linken regierten südamerikanischen Staaten wie etwa Bolivien den Sozialismus zum Verfassungsziel erklären wollten, gab es weltweit einen Aufschrei und Proteste über diesen versuchten politischen Missbrauch, ideologischen Missbrauch einer Verfassung. Nun versucht die EU mit umgekehrten Vorzeichen das Gleiche für den Neoliberalismus und die Kritiker werden da in die Schranken gewiesen. Oder die nächste Frage, die sich auftut, darf dieser EU-Superstaat seine gläsernen Bürger bespitzeln unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung und darf er fast alle Daten erheben, wie er auf dem EU-Gipfel 2007 beschlossen worden ist und sich damit über die einzelstaatlichen Datenschutzgesetze einfach hinwegsetzen? Oder bei der gemeinsamen Strafverfolgung und Rechtsauslegung werden nach EU-Recht ja schon seit 2005 Demonstranten quasi mit Terroristen auf eine Stufe gestellt, wenn sie etwa Verkehrsflächen blockieren sollten oder Ähnliches. Ich denke daran, dass bei uns im Ruhrgebiet bei Zechenschließungen die Bergleute ja sehr oft die Autobahn blockiert haben und so weiter. Sie würden nach heutigem EU-Recht als Terroristen gelten und nach Terroristenstrafrecht abgeurteilt werden können. Und auf dieser Grundlage wurden auch bereits in Deutschland die Demonstranten seinerzeit gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm von der Generalbundesanwältin unter Terrorismusverdacht gestellt und als terroristische Vereinigung eingestuft, die eben auch Militäreinsätze im Inneren rechtfertigten. Deswegen sind ja auch Aufklärungsflugzeuge über die Demonstranten geflogen. Später hat dann das Bundesverfassungsgericht all diese Razzien für unzulässig erklärt. Darüber war aber in den Medien ganz wenig oder wenn dann nur ganz klein zu lesen. Oder darf die EU eine Migrantenpolitik betreiben, mit der die allgemeinen Menschenrechte mit Füßen getreten werden, indem etwa an den europäischen Außengrenzen die Flüchtlingsleichen auf hoher See treiben, wie gerade wieder in Malta bei dem Flüchtlingsdrama mit 70 Toten? Oder darf sie in Nordafrika und in den europäischen Außenlagern die Flüchtlinge monatelang hinter hohen Stacheldrahtzäunen eingesperrt halten? Da kann man nur sagen, Guantanamo lässt grüßen in Europa. Und da vor allem die EU ihre Mitgliedstaaten per Verfassung zu permanenter Aufrüstung verpflichten und Abrüstung damit untersagen, durch die Verfassung untersagen und diese Verpflichtung dann noch durch eine Rüstungsagentur, die erst jüngst in Verteidigungsagentur umgetauft wurde, vorher galt der alte Begriff, Aufrüstungsverpflichtungen der einzelnen Staaten kontrollieren lassen, sogar mit eigenen Haushaltsmitteln in dreistelliger Millionenhöhe. Der Chef dieser Verteidigungs- oder Rüstungsagentur ist übrigens der frühere Leiter der Rüstungsabteilung im deutschen Verteidigungsministerium, ein Herr Alexander Weiß. Ich zitiere ihn wörtlich, der sagte, 2008 wird das Jahr der Rüstung für Europa. Bekanntlich liegen die Rüstungsausgaben in Europa übrigens mit weit über 250 Milliarden Dollar auf Rekordhöhe, so hoch haben die noch nie gelegen, höher auch als in Zeiten des Kalten Krieges der ja anlässlich des Kaukasus-Konfliktes wieder angezettelt wird, bei eben diesem Kampf um die Vorherrschaft über die Gas- und Ölregionen. Deutschland selber hat alleine seine Waffenexporte innerhalb eines Jahres verdoppelt auf 4 Milliarden Dollar und hat sich bei den Verhandlungen zum Einstellen dieser Streumunition bis zuletzt geweigert, weil die meisten Streumunition aus deutscher Rüstungsproduktion kommen. Deutschland ist damit hinter USA und Russland drittgrößter Waffenexporteur gleichauf mit China. Und das angeblich friedliche Deutschland und Europa ist an jedem getöteten Soldaten und Zivilisten an allen Kriegsschauplätzen dieser Welt beteiligt, indem eben aus deutschen Waffen auf Menschen geschossen wird. Und ich frage weiter, wie kann die EU es zwar für neue Mitgliedstaaten zu sinnvollen Aufnahmebedingungen machen, dass die Mitgliedstaaten in ihren Verfassungen nicht mehr die Todesstrafe enthalten dürfen, während im EU-Reformvertrag selber in einem Nachtrag nachzulesen ist, dass in Kriegszeiten die Todesstrafe in Europa wieder zugelassen wird und noch weitergehend, dass bei Aufruhr der Bevölkerung ein gezielter Todesschuss in die Menge zulässig ist. Da kann man nur fragen, hat man so viel Angst vor den demonstrierenden EU-Kritikern 40 Jahre nach dem Prager Frühling? Auch damit wird natürlich das deutsche Grundgesetz ausgehebelt. Sie reden also in Brüssel von Demokratie, aber geben nur einem einzigen Volk von 27 die Möglichkeit zur Abstimmung über solche Verfassungsfragen, die über die gesamte Zukunft Europas und seiner Menschen entscheidet. Dieser Verfassungskonvent selber, der da in Europa eingerichtet worden ist, der ja hinter verschlossenen Türen ohne Bürgervertreter diesen abzulehnenden EU-Verfassungsentwurf ausgearbeitet hat, den bezeichnete selbst so ein treuer Europäer wie der luxemburgische Staatspräsident Claude Juncker als die dunkelste Dunkelkammer, die es jemals in Europa gegeben habe. Und selbst ganz konservative Politiker wie Roman Herzog, immerhin unser ehemaliger Bundespräsident, Bundesverfassungsrichter und Konventsvorsitzender für die EU-Grundrechtecharta, bezweifelte daraufhin, ob man die Bundesrepublik Deutschland überhaupt noch als parlamentarische Demokratie bezeichnen könnte. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, war der 12. Juni 2008 ein sehr denkwürdiges Datum für die gefährdete Demokratie in Europa. Was die Regierenden natürlich als einen schwarzen Tag für Europa bezeichneten, das war für die wache Zivilgesellschaft eigentlich ein Glückstag für Europa. An diesem Tag haben ja bekanntlich die Menschen in Irland diesen umstrittenen EU-Reformvertrag mit einer beachtlichen Mehrheit von 53% abgelehnt, bei einer Wahlbeteiligung von immerhin 45%, mehr als in Deutschland bei den Europawahlen, und das Ganze stellvertretend für die 480 Millionen übrigen Europäer, die eben gar nicht erst gefragt wurden. Denn nur in Irland sah die Verfassung, die Landesverfassung, ein Referendum für diese knapp 1,5 Millionen Inselbewohner vor. Der nun abgelehnte EU-Reformvertrag, auch Grundlagenvertrag oder Lissabonner Vertrag genannt, damit die Verwirrung perfekt ist, kann damit vorerst nicht in Kraft treten, obwohl die deutschen Staatsmänner und die deutsche Staatsfrau das gerne nochmals am Volk vorbei versuchen würden. Dieser Vertrag ist ja im 50. Jubiläumsjahr der EU unter der deutschen EU-Ratspräsidentschaft von Angela Merkel hinter verschlossenen Türen in Regierungshinterzimmern ausgearbeitet worden und sollte eben voll inhaltlich den in Frankreich und Holland schon gescheiterten EU-Verfassungsvertrag ersetzen. Wie eben schon gesagt, dieser entspricht inhaltlich zu 90% dem anderen Verfassungsvertrag, der eben dann schon vom Volk her abgelehnt worden war, sodass zum dritten Mal hintereinander ganze Völker in Europa den Regierenden mehrheitlich die rote Karte gezeigt haben, in Frankreich sogar mit einer Mehrheit von 55%, in den Niederlanden mit einer Mehrheit von 63% bei hohen Wahlbeteiligungen. Und Jahre vorher hatten die Österreicher schon den vorausgegangenen EU-Maastricht-Vertrag, der damals ja noch 12 Mitgliedstaaten von 1991, in einer Volksbefragung abgelehnt, der ja die Wirtschafts- und Währungsunion mit dem Euro und auch diese gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik GASP beinhaltete. Und die Norweger und Schweizer haben bekanntlich überhaupt den EU-Beitritt unter diesen fragwürdigen Bedingungen ja seinerzeit abgelehnt. Und die Iren hatten übrigens schon seinerzeit in 2003 den Nizza-Vertrag abgelehnt, der jetzt statt des Lissabon-Vertrages einstweilen fortgilt und der die Arbeitsweise der EU-Institutionen regelt. Damit müssen natürlich in der Konsequenz die nächsten drei Beitrittskandidaten, Kroatien sind das, Mazedonien und die Türkei, letztere will ja keiner wirklich so schnell aufnehmen, weiter vertröstet werden. Trotzdem betreibt die EU-Kommission weiterhin die Integration, hat ja auch Serbien jetzt die Aufnahme angeboten, obwohl im Moment keine Rechtsgrundlage dafür besteht. Und all dies hat auch die Staatschefs nicht davon abgehalten, im gesamten EU-Verfassungsprozess den Willen der Menschen eben zu ignorieren, obwohl ja in einer wahren Demokratie eigentlich das Volk der Souverän ist. Sie hatten damals eigentlich hoch und heilig versprochen und auch in Brüssel beschlossen, nach ihrer Niederlage und nach dem Scherbenhaufen Frankreich-Niederlande, dass sie nun in einen ganz gründlichen Dialog mit der Zivilgesellschaft in Europa eintreten wollten und wollten endlich dieses Europa der Staaten in ein Europa der Bürger transformieren und wollten, dass dieses Europa der Märkte eben seinem Anspruch auf ein bürgernahes Europa gerecht wird. Doch dann ist dieser Diskussionsprozess nirgendwo und in keiner Weise überhaupt eingeleitet worden, weil die Verantwortlichen scheuen natürlich diesen Diskussionsprozess wie der Teufel das Weihwasser, weil dabei sicherlich das Neoliberale, dieses militärische und dieses undemokratische Fundament der EU-Verträge ganz schnell sichtbar geworden wäre und natürlich auch die dahinter steckenden Lobbyisten. Deshalb fand eben diese versprochene Bürgerbeteiligung nicht statt, sondern man ließ erst einmal Gras über die ganze Abstimmungsniederlage wachsen und beriet weiterhin in nicht öffentlichen Hinterzimmern, wie man nun damit umgeht. Ich denke, man hätte sich sicherlich gerne ein gefügigeres Volk gewählt. Deshalb hat man dann ja auch die EU-Kritiker, die ein anderes Europa wollen, nämlich ein soziales, ein demokratisches, ein friedliches Europa der Bürger, immer in allen Kritikphasen fälschlich in die Ecke der Europa-Gegner oder gar der Nationalisten, der Ewiggestrigen gestellt, obwohl das überhaupt nicht der Fall ist. Es hat sogar durch den Europaabgeordneten Joe Leinen, das ist ein Abgeordneter, der im Moment dem Verfassungsausschuss des EU-Parlaments vorsteht, hat so eine Art Task Force eingerichtet, das heißt so eine schnelle Eingreiftruppe, die immer dann reagiert, wenn Kritiker in den Medien irgendetwas Negatives über Europa verbreitet haben, um dann sofort mit der ganzen Mediengewalt dieser Mediennetzwerke dem zu widersprechen, das auszuhebeln oder mit einfachen Diffamierungen der Europakritiker zu arbeiten. Ich war 2005 selber 6-8 Wochen lang in Frankreich und habe die dortigen Bürgerkomitees der Zivilgesellschaft in verschiedenen Bereichen unterstützt und ich war recht beeindruckt, wie kompetent und wie fundiert die Menschen in Frankreich, die Bevölkerung, diesen EU-Verfassungsvertrag seinerzeit diskutiert hat. Ob das auf der Straße war, auf den Märkten, in Cafés oder der Hotelier, wo man war, ob das die Marktfrau war, alle haben mitgeredet. Alle Haushalte hatten vorher den immerhin 400-seitigen dicken Schinken des Verfassungsvertrages erhalten. Und einzelne Rundfunksender brachten täglich sehr ausgewogene, sehr sachliche Pro- und Kontrapositionen, sodass sich jeder eine Meinung bilden konnte, trotz der parallel laufenden massiven Regierungspropaganda, mit der man natürlich die Vorzüge dieses Vertrages den Leuten in die Köpfe hämmern wollte. Also ich behaupte, die Entscheidung der Franzosen, sie war sehr fundiert, sie war sehr kenntnisreich, ebenso wie bei den daraufhin wach gewordenen Niederländern seinerzeit. Und es war in beiden Fällen, wenn man das schon einordnen will in dieses Schema, eher ein linkes Nein, auf jeden Fall kein nationalistisches Nein. Und es war auch kein Nein gegen Europa, sondern es war ein Nein gegen dieses misslungene, missratene und missbrauchte Europa. Und es war damit im Umkehrschluss ein Ja für ein Europa der Bürger. Und auch in Irland war die Bevölkerung aufgeklärt. Es handelte sich also keineswegs dummen oder undankbaren Inselbewohner und Schafzüchter, so sind sie in den Medien ja abgekanzelt worden und von den Politikern. In Wirklichkeit müssen wir den mutigen Iren eigentlich zurufen, vielen Dank, dass ihr für uns entschieden habt. Mittlerweile gibt es auch Umfragen im Nachhinein über die Ablehnungsgründe und die sind sehr respektabel, wenn man jetzt die Umfrageergebnisse liest. Und weniger respektabel sind so die Dokumente über die Lügen, die in dieser Kampagne die regierungsamtliche Seite über den Verfassungsinhalt verbreitet hat. All die Dinge, die ich eben vorgetragen habe, hat man natürlich verschwiegen. Man hat sogar frechweg das Gegenteil behauptet, obwohl man es ja einfach mal mit Lesen versuchen könnte. Es waren dann ja diese Reaktionen der ratlosen, der betroffenen Regierungen in Europa sehr interessant, mit diesem großen klagenden Wehgeschrei über die Iren, was dann eingesetzt hat, sodass man ironisch feststellen kann, dass das Europa der Banken und Konzerne erneut eine empfindliche Niederlage erlitten hat, ohne daraus die richtigen Konsequenzen zu ziehen und wiederum befindet sich unsere EU jetzt eben in einer Sackgasse. Man hat mit einer dreisten Missachtung des Volkswillens zunächst die Iren als Sündenböcke eingeschüchtert. Man hat ihnen ja gedroht mit dem Rauswurf aus der EU, wenn sie nicht folgsam sind. Und jetzt seien eben die Iren die Schuldigen, dass dieser noch schlechtere, demokratisch noch schlechtere Nizza-Vertrag fortgelten müsse mit noch weniger Beteiligungsrechten des EU-Parlamentes. Es macht aber jetzt keinen Sinn, sich für das kleinere Übel zu entscheiden, sondern das anzustreben, was demokratisch eigentlich notwendig gewesen wäre. Zunächst hatte man ja dann gefordert, die Abstimmung so oft und so lange zu wiederholen, bis endlich ein Ja zustande kommt und ein für die EU-Staatschefs annehmbares Ergebnis dabei herauskommt. Ganz zuletzt überlegte man dann, als man davon wieder Abstand nahm, vielleicht nur einzelne wichtige Passagen aus diesem EU-Reformvertrag einfach anzuwenden. Egal, ob der jetzt irgendwo seine Zustimmung gefunden hat, dann pickt man sich die wichtigen Rosinen raus und wendet die einfach in der Alltagspraxis an. Ganz aktuell überlegt man nun, wenigstens eines der Hauptziele dieses Lissabonner Reformvertrages als Kernbestandteil dennoch umzusetzen, nämlich vor allen Dingen das militärische Kerneuropa, wie man es nennt. Also ein EU-Militärdirektorium soll gebildet werden, der einflussreichen Mitgliedstaaten, der Gründerstaaten der EU, und diese sollen dann alle Entscheidungsbefugnisse in militärischen Fragen erhalten. Es wird also hinter den Kulissen weiterhin eifrig überlegt, wie man trotz der demokratischen Ablehnung in der Bevölkerung dieses neoliberale und militärisch geprägte EU-Projekt durch die Hintertür den Menschen aufzwingen kann, obwohl er eben in Teilen gegen unser Grundgesetz und gegen die allgemeinen Menschenrechte verstößt. Denn es ist nun einmal so, Neoliberalismus verträgt keine Demokratie, aber Europa ohne Demokratie ist schlicht und einfach nicht zukunftsfähig und nicht nachhaltig. Und mit einem juristischen Kunstgriff begingen ja die Machthaber dann bereits diesen genannten Etikettenschwindel, indem sie diesen abgelehnten EU-Vertrag in einen Reformvertrag umtauften, alter Wein in neuen Schläuchen. Trotzdem entwickelt dieser Reformvertrag und auch die nicht in Kraft getretenen Teile so etwas wie verfassungsähnliche Verbindlichkeiten, auch ohne Flagge und Hymne für die EU, darauf muss man immerhin verzichten. Der EU-Gerichtshof tut einfach so, als wäre alles dieses gültig und seine ganze Rechtsprechung basiert auf diesen nicht in Kraft getretenen Entwürfen. In der Öffentlichkeit wurde das natürlich auch in der ganzen Diskussion verschleiert. Man hat geschickt von den eigentlichen Inhalten des Verfassungsvertrages immer abgelenkt und alle Medien haben mitgespielt. Man hat also lediglich immer berichtet über die geänderten Mehrheitsverhältnisse, über die Abstimmungsmodalitäten, Einstimmigkeits- oder Mehrheitsprinzip in der EU. Man hat über die schwierigen Polen als Verhandlungspartner wie die Kaczynski-Brüder hergewettert und hat so einen Nebenschauplatz eröffnet, damit der Blickwinkel nicht auf die kritischen Inhalte der EU-Verfassung gerichtet wird. Trotzdem ist die damalige EU-Ratspräsidentin Angela Merkel für ihr Verhandlungsgeschick dann einhellig und unisono als Retterin der EU gefeiert und gelobt worden. Und ihr jetziger Nachfolger als EU-Ratspräsident, der französische Staatspräsident Sarkozy, steht nach der Ablehnung dieses EU-Reformvertrages durch die Iren erneut vor einem Scherbenhaufen. Aber er gedenkt natürlich auch nicht, mit dieser Situation demokratisch umzugehen. Im Gegenteil, er hat scheinheilig dann versprochen, Vorschläge für eine sozialere Ausrichtung Europas zu unterbreiten, um damit mehr Akzeptanz dann in der Bevölkerung zu erzielen, nachdem zuvor sämtliche Staatschefs eine geforderte Sozialcharta, wie es die Zivilgesellschaft gerne gehabt hätte, stets verhindert hat. Nun spricht man oder nennt das ganze Ding Sozialagenda. Wenn man reinguckt, was da drin steht, sind das völlig unverbindliche Allgemeinplätze, die nicht annähernd die sozialen Forderungen erfüllen, die einem Sozialstaat angemessen sind. Der Vorrang der unternehmerischen Freiheit vor den Sozialrechten der Menschen wurde sogar in der vorangestellten EU-Grundrechtecharta verankert, dort, wo das eigentlich gar nichts zu suchen hätte, und hat das aus dem Verfassungsvertrag selber ein Stück weit rausgenommen, aber hat dann ein Zusatzprotokoll gemacht, das die gleiche Rechtswirkung und Rechtskraft hat, um so diese unternehmerische ökonomische Ausrichtung festzuhalten, in der Grundrechtecharta wie auch in diesem Zusatzprotokoll. Und dann ist Sarkozy vor sein französisches Volk getreten und hat gesagt, ich bin der Verhinderer der neoliberalen Ausrichtung. Und liebe Leute, lest nach, im Vertrag findet ihr das nicht mehr. Wir haben jetzt eine soziale Ausrichtung Europas. Vorher hat er aber vor dem Referendum in Irland in seinem Nationalparlament in Frankreich schnell mit seiner Mehrheit die Nationalverfassung ändern lassen, denn eigentlich hätten auch die Franzosen wieder abstimmen dürfen. Dieses Abstimmungsrecht hat er ihnen dann durch Verfassungsänderung in Frankreich genommen, obwohl das den Franzosen vorher fest versprochen worden war in aller Öffentlichkeit. Und auch die europaskeptischen Engländer, die hatten auch ein Versprechen von Premierminister Brown bekommen, dass eine Volksabstimmung durchgeführt wird, eine feste Zusage. Man hat aber doch dann wieder davon Abstand genommen. Allein in Tschechien unter dem konservativen europaskeptischen Präsidenten Václav Klaus, da hat das Parlament erst einmal eine kritische Prüfung durch das tschechische Verfassungsgericht verlangt und beschlossen, weil auch der Präsident so Zweifel hat, ob Demokratie und Freiheit in einem Europa der Bürokraten, so wie es konstruiert ist, überhaupt zu erwarten ist. Auch in Polen gibt es bekanntlich viele Europaskeptiker, auch im Parlament und Regierung. Und andere Länder wie Dänemark, Niederlande, Italien oder Österreich, die ebenfalls zumindest erwogen hatten, freiwillig, auch wenn sie es nicht müssen von der Verfassung, freiwillig eine Volksbefragung durchzuführen, haben dann nach der Irland-Abstimmung schleunigst davon Abstand genommen und haben die Finger davon gelassen und haben nur durch ihre Parlamentsmehrheiten die Ratifizierung dann vorgenommen. Für die Brüsseler EU-Spitze stand sowieso vorher schon, vor der erforderlichen Ratifizierung durch die 27 Nationalparlamente fest, dass die Parlamentsbeteiligung sowieso nur eine reine Formsache ist, die man so abhaken könne. Umso überraschter waren sie dann ja eben nach Irland. Tatsächlich haben sie aber recht behalten, denn alle anderen Parlamente haben ohne große Debatten einhellig diese Verträge abgenickt. Wie gesagt, lediglich in Österreich und in Tschechien gab es noch heftige Parlamentsdiskussionen, aber letztlich dann in Österreich auch Mehrheiten. Im Europaparlament selber war es bei dieser Abstimmung über den EU-Reformvertrag zu tumultartigen Szenen gekommen, zu spektakulären Aktionen auch im Parlament einer Minderheit von Gegnern, die in den Medien fälschlich in die ultrarechte Ecke gestellt worden waren und deren unflätiges Benehmen getadelt worden ist, sodass man vom schwärzesten Tag in der Geschichte Europas sprach. Auch in Deutschland beschloss übrigens der Bundestag blindlings im Alleingang seine eigene Entmündigung und Entmachtung durch die EU. Und zwar, und das ist das Bemerkenswerte, ohne den Vertragsinhalt überhaupt zu bekommen. Das heißt, die Vorlage, die der Bundestag erhalten hat, war nur so eine kurze Erläuterung ohne Textanhang. Und man hat etwas ohne Kenntnis des vollen Wortlautes beschlossen. Und da fragt man sich, wie kann man über etwas abstimmen, was man überhaupt nicht kennt. Gegen den EU-Reformvertrag stimmten im Bundestag geschlossen die Linken, aber auch eine Reihe von CDU- und CSU-Abgeordneten, einzelne Grüne und der SPD-Abgeordnete Hermann Scheer, der ja Träger des alternativen Nobelpreises ist, eben aus Protest darüber, dass das Parlament ohne Vorlage des Vertrages entscheiden sollte. Interessanterweise wurden in den Medien ausschließlich die Nein-Stimmen der Linken erwähnt und überall behauptet, die Geschlossenheit der übrigen Parteien habe vorgelegen. Ganz amüsant war übrigens eine Umfrage vor der Beratung in dem Parlament, die die Fernsehsendung Panorama durchgeführt hatte, mit laufenden Kameras. Und zwar hat sie eine ganze Reihe von Bundestagsabgeordneten gefragt. Das waren jetzt keine Hinterbänkler, sondern durchaus Politiker der ersten Reihe. Darunter waren zum Beispiel Friedbert Pflüger oder Renate Künast. Und sie wurden gefragt, ob sie einige wichtige Kernpunkte des zu ratifizierenden EU-Vertrages nennen können, mit dem ja immerhin die Kompetenzen des Bundestages massiv eingeschränkt würden. Kein einziger konnte diese Frage beantworten, es war ein großes Stammeln. Zum Trost wurde ihnen dann am Schluss wenigstens die Schülerfrage gestellt nach der Anzahl der Sterne auf der EU-Flagge. Auch hier lagen alle befragten Abgeordneten daneben und lediglich Renate Künast hat dann im zweiten oder dritten Anlauf richtig geraten. Man kann sich sogar, da gibt es sogar einen Videoclip über diese Befragung, die kann man sich im Internet raussuchen und kann sich mal diese Interviews begucken. Das ist also wirklich köstlich, die Hilflosigkeit der Abgeordneten da zu beobachten. So gehen also unsere gewählten Abgeordneten mit den Interessen der Bürger in Europa um. Bundespräsident Köhler hat dann daraufhin das vom Bundestag beschlossene Zustimmungsgesetz zu diesem EU-Vertrag noch nicht unterzeichnet, weil der CSU-Abgeordnete Gauweiler mit dem bekannten Verfassungsjuristen Professor Schachtschneider Verfassungsklage dagegen erhoben hat. Ebenso klagt die Linksfraktion vor dem Verfassungsgericht und auch die im Parlament nicht vertretene ÖDP, die Ökologisch-Demokratische Partei. Und es klagt der linksliberale FDP-Politiker Burkhard Hirsch. Letzterer ist sogar der Auffassung, dass auch in den meisten anderen Ländern dieser EU-Reformvertrag von der Bevölkerung eindeutig abgelehnt worden wäre, wenn man sie denn europaweit beteiligt hätte, weil sich eben die Menschen nicht durch eine übergestülpte demokratische Obrigkeit entmündigen lassen. Und eine solche würde eben der Lissabon-Vertrag ja etablieren. Er sagt weiter, das demokratische Europa sei eine politische Lebenslüge, weil den Menschen allenfalls eine Beteiligungskultur aus der Mitte des 19. Jahrhunderts zugestanden würde oder wir sogar noch hinter die Errungenschaften der Französischen Revolution zurückfallen würden. Jetzt stellt sich ja zum Schluss die Frage, wie kommen wir nun von der Europa-Lüge zu einem wahrhaftigen Europa nach diesem dreimaligen Nein aus der Zivilgesellschaft? Es sind ja nicht die Regierenden, es sind auch nicht die Parteien, es sind auch nicht die Parlamente, von denen wir ein demokratisches, friedliches, soziales Europa oder ökologisch nachhaltiges Europa erwarten können. Wir müssen, denke ich, schon als Zivilgesellschaft selber unser Europa gestalten. So war es ja eigentlich immer auch schon in der Vergangenheit, wenn wir uns besinnen. Es war immer die zivilgesellschaftliche Bewegung, ob es die Sozialbewegung war, die Arbeiterbewegungen, ob es die Frauenbewegung war, ob es die Umweltbewegung war, ob es die Friedensbewegung war, ob es der friedliche Volksaufstand in der niedergehenden DDR war. Es waren immer die Menschen, die wirklich etwas vorangebracht haben. Ich war Anfang August auf der ersten europäischen Sommeruniversität von ATTAC in Saarbrücken zusammen mit 800 Teilnehmern aus immerhin 28 Ländern. Dort waren dann ja auch viele andere Initiativen vertreten, wie Mehr Demokratie e.V., Lobby Control, Gewerkschaften, Pax Christi und wer da alle zugehört. Und dort wurde nun intensiv beraten, wie es nun weitergehen soll nach diesem gestoppten Reformvertrag. Es gibt ja schon Vereinbarungen von 17 europäischen ATTAC-Sektionen, Bürgerinitiativen für direkte Demokratie zu unterstützen, zu gründen, denen sich auch kirchliche Gruppen angeschlossen haben. Es gibt dort schon breite Bündnisse, Zusammenschlüsse. Und das gemeinsame Ziel ist es eben, einen ganz neuen Verfassungsprozess von unten anzustoßen und in Gang zu setzen, beginnend mit einem von Bürgern besetzten Verfassungskonvent und mit einer breiten öffentlichen Diskussion, mit viel Transparenz. Dann soll anschließend dazu ein europaweites Referendum zeitgleich in allen Ländern durchgeführt werden, für das jetzt schon Unterschriften gesammelt werden. Und das Ganze soll dann im nächsten Europawahljahr 2009 auch ins öffentliche Bewusstsein gelangen. Jetzt muss natürlich damit gerechnet werden, dass die Regierungen sich trotz vieler Unterschriften einem solchen Anliegen verweigern werden. Dann wäre unter Umständen vielleicht an einen Wahlboykott für die Europawahl zu denken, damit man auch einmal die Ohnmacht dieses Straßburger Parlaments sichtbar machen könnte. Schon in der Vergangenheit war, wie gesagt, die Wahlbeteiligung für Europawahlen sehr gering. In Deutschland beim letzten Mal knappe 40%. In den neuen Beitrittsländern im Osten waren das zum Teil 20-30%, in einigen Ländern sogar nur 10%. Und bei ATTAC hat man auch überlegt, dass bereits in diesem Jahr, nämlich am 11. Oktober, ein europäischer Aktionstag stattfinden soll mit Aktionen vor allen EU-Einrichtungen. Die gibt es ja nicht nur in Brüssel und Straßburg, die gibt es ja in vielen Ländern, EU-Vertretungen und so weiter. Dort soll also eindrucksvoll mit fantasievollen Aktionen auf diese Missstände hingewiesen werden. Und wir haben ja am kommenden Wochenende im schwedischen Malmö auch das Europäische Sozialforum wiederum der Zivilgesellschaft. Auch hier kann die europäische Verfassung natürlich thematisiert werden, um klarzumachen, Europa ist eben in einer schlechten Verfassung. Und man könnte auch denken, dass wir vielleicht eigene Bürgerkomitees gründen, so wie in Frankreich hat es ja diese Ateliers de Participation gegeben während dieser Verfassungsdebatte, um dann ganz neu in allen Städten und Regionen die Bürger zu mobilisieren und wachzumachen für die Europafragen. Man könnte das vielleicht zusammentun mit den Lehrstuhlinhabern der Europa-Lehrstühle hier der hiesigen Universitäten und Fachhochschulen. Man kann sich mit den Volkshochschulen zusammentun. Es gibt Europaschulen in den Städten. Man kann vielleicht Schüler, Lehrer dafür gewinnen. Man kann die Europabeauftragten in der Kommunalverwaltung mit hinzuziehen. Da ist ja vieles denkbar, um dieses Thema in Bewegung zu bringen. Und ich denke, hier kann dann von unten an den Zukunftsfragen Europas wirkungsvoll gearbeitet werden. Da kann Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Oder wir nehmen uns einfach mal die englischen Kommunen zum Vorbild. Da gibt es auch ein Bündnis, die haben einfach parallel zu ihren Kommunalwahlen freiwillige Abstimmungen organisiert über die EU-Fragen und die EU-Verfassung. Einfach um zu dokumentieren, ob das jetzt ein offizielles Bürgerreferendum war oder nicht. Hier die Bürger vor Ort denken anders über diese Fragen. Und ich denke, vielleicht gelingt auch ja hier in Wuppertal so etwas zustande zu bringen. Vielleicht ist sogar diese Veranstaltung so eine Art Keimzelle für solche Art Initiativen, die dringend nötig sind. Und ich denke, damit der Traum von Europa nicht zu einem Albtraum wird, sind noch viele andere Initiativen nötig. Es sind auch grenzüberschreitende Kontakte mit anderen Europäern für ein neues Europa in einer anderen Welt möglich, damit endlich das alte Europa der Staatsmänner und der Kriegstreiber eben der Vergangenheit angehört. Und ich möchte sagen, die Zukunft des neuen Europa, die beginnt jetzt und hier mit den kritischen, mit den solidarischen Bürgerinnen und Bürger. Denn wir müssen uns immer klar machen, nicht Staaten vereinigen wir in Europa, sondern Menschen vereinigen wir. Und deshalb kann das Motto eigentlich nur lauten, Europa nicht ohne uns. Schönen Dank.